Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Jetzt vernuschle ich schon meinen eigenen Namen, unfassbar. Das höchste Glück auf Erden, das ist ja für manche Menschen tatsächlich ein sicherer und gut bezahlter Job, den man im Zweifelsfall auch noch bis zur Rente machen kann. Am besten ohne allzu viel Veränderung und möglichst noch mit ein paar netten Kollegen. Für manche Menschen ist das aber fast schon eine Horrorvorstellung. Sie wollen sich nicht die ganze Zeit erzählen lassen, was sie zu tun oder zu machen haben und möchten lieber ihr eigener Chef sein. Und sie machen sich selbstständig. Andere finden vielleicht gerade nicht den richtigen Job, den richtigen Arbeitgeber und machen sich dann mit ihrem Wissen und Können eher aus der Not heraus selbstständig, oft auch aus der Arbeitslosigkeit. Was das alles bedeutet, wie so eine Existenzgründung funktioniert und wo Probleme lauern, darum geht es dieses Mal im Marktplatz. Unser Thema heute, der Start in die Selbstständigkeit, Strategien, Basiswissen und Förderungen. Meine Expertinnen und Experten sind dafür dieses Mal. Antje Ripking vom Berliner Verein Gründerinnenzentrale. Ihr Verein kümmert sich speziell um die Beratung und Begleitung von Frauen, die sich selbstständig machen möchten. Und sie ist uns heute aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet. Liebe Frau Ripking, seien Sie uns herzlich willkommen in der Runde.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Römermann. Danke für die Einladung.
Herzlich gerne. Und Gast Nummer zwei ist Stanislav Ojewski vom Institut für freie Berufe in Nürnberg. Er berät speziell Freiberufler beim Schritt in die Selbstständigkeit, beispielsweise Lehrer, Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte oder auch Journalisten wie mich. Er sitzt in einem Hörfunkstudio des Bayerischen Rundfunk in Nürnberg. Hallo, Herr Ojewski. Schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite.
Und unsere Gesprächsrunde komplett macht Matthias Herrchen von der Industrie- und Handelskammer in Köln. Er berät dort Existenzgründer und junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Und er sitzt tatsächlich hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Herrchen.
Hallo, Herr Römermann.
Herzlich willkommen im Studio und zum Marktplatz. Und im Marktplatz geht es natürlich, wie immer, auch um Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema, um die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Haben Sie sich vielleicht selber selbstständig gemacht? Möchten Sie gerne anderen Menschen Mut machen, das auch auszuprobieren? Was haben Sie dabei für Erfahrungen gemacht? Vor welchen Fallstricken möchten Sie vielleicht andere Hörer warnen? Oder haben Sie schon länger eine Idee für ein Unternehmen, für eine Selbstständigkeit im Hinterkopf und wissen nicht so richtig, wie Sie starten sollen oder wo Sie Fördermittel und Beratung bekommen? Melden Sie sich bei unserem Hörertelefon. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Unser Thema heute, der Start in die Selbstständigkeit, Strategien, Basiswissen, Förderung. Bevor wir hier so richtig in die Diskussion einsteigen, hier schon mal kurz zusammengefasst ein paar wichtige Hintergründe und Begriffe zum Thema.
Eine Existenz gründen und sich selbstständig machen kann man in fast allen Branchen und Berufen. Sei es mit einem eigenen Kiosk, einem Ladengeschäft oder Onlineshop, mit einem Handwerksbetrieb, einem Café oder auch mit einer Arzt- oder Physiotherapiepraxis. Die selbstständige Arbeit kann dabei der Hauptberuf sein, aber auch nebenberuflich, neben einer Festanstellung passieren.
Wer sich selbstständig machen möchte, sollte sich vorher allerdings gut informieren. Denn für Unternehmerinnen und Unternehmer gelten viele Regeln und Vorschriften, über die sich Arbeitnehmer keine Gedanken machen müssen. Angefangen mit der Gewerbeanmeldung, über Steuern und Sozialversicherungen bis hin zu berufsrechtlichen Vorschriften in speziellen Branchen. Hier bieten Existenzgründerseminare einen guten Überblick und oft auch noch die Gelegenheit, sich mit anderen Existenzgründern zu vernetzen.
Vor dem Start der Selbstständigkeit ist es sinnvoll, die eigene Geschäftsidee zu fixieren und durchzurechnen. Wer als Unternehmer einen Bankkredit haben möchte oder Fördergelder beantragt, muss das ohnehin machen. In solchen Fällen wird ein sogenannter Businessplan erwartet. Im Businessplan ist die eigene Geschäftsidee genau beschrieben. Es werden die nötigen Investitionen und Vorarbeiten festgehalten und die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben aufgelistet.
Der Start in die Selbstständigkeit ist oft vergleichsweise aufwendig und teuer. Häufig müssen Büros oder Geschäftsräume angemietet und Maschinen und Werkzeuge angeschafft werden. Außerdem braucht es meist Wochen oder Monate, bis die ersten Einnahmen verbucht werden können und oft noch deutlich länger, bis ein Geschäft tatsächlich Gewinn abwirft. Für diese schwierige Startphase gibt es verschiedene Förderprogramme und verbilligte Kredite. Beispielsweise bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, oder bei den Förderbanken der einzelnen Bundesländer. Arbeitslose, die sich selbstständig machen möchten, können außerdem einen Gründungszuschuss bei der Bundesanstalt für Arbeit beantragen.
Für Existenzgründerinnen und Gründer oft nur schwer zu durchschauen, ist das Steuerrecht. Neben der Einkommensteuer müssen viele Unternehmen auch noch Gewerbe- und Umsatzsteuer bezahlen. Damit die Höhe der Steuern korrekt berechnet werden kann, müssen Selbstständige alle Ausgaben und Einnahmen genau festhalten. Für die Buchhaltung gibt es dabei detaillierte Vorschriften. Werden sie nicht eingehalten, drohen im Zweifelsfall empfindliche Strafen. Wer hier keine Fehler machen möchte, sollte sich Hilfe bei einem Steuerberatungsbüro holen.
Ein paar erste Stichworte und Hintergründe zum Thema Selbstständigkeit und Existenzgründung. Einiges davon werden wir dann in den nächsten anderthalb Stunden hier sicherlich nochmal etwas ausführlicher besprechen. Matthias Herrchen, Sie betreuen hier bei der Industrie- und Handelskammer in Köln Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Was sind das für Menschen, die da zu Ihnen kommen? In was für Situationen im Leben stehen die? Wie groß muss ich mir da die Bandbreite vorstellen?
Die Bandbreite ist so groß wie das Leben selbst tatsächlich. Also angefangen von Menschen, die dann aus dem Nebenerwerb, das Stichwort hatten wir gerade schon, herausgründen, die aus tatsächlich auch aus Not heraus teilweise gründen, wenn sie aus der Arbeitslosigkeit entkommen wollen. Aber eben auch Chancengründer, die eine innovative Geschäftsidee haben oder vermeintlich innovativ, muss man auch erstmal testen. Und zu den sogenannten Start-ups sich zählen, also wirklich dynamisch, wachstumsorientiert, ein Durchmarschplan, wenn man so sagen kann.
Und vom großen ein Startup ist was? Vielleicht sagen Sie es nochmal ganz kurz.
Ja, das sind, also zunächst mal sind alles Gründerinnen und Gründer und ein Startup ist ein Gründerteam, was eine innovative Geschäftsidee hat. Also irgendeine Neuerung. Das muss keine technische Erfindung sein, kann auch eine neue Dienstleistung sein. Und sie sind von Anfang an auf dynamisches Wachstum gepolt. Also die wollen schnell wachsen, wollen den Markt schnell durchdringen.
Und die haben häufig dann auch noch, ich sag mal, große Geldgeber im Hintergrund. Irgendwie viel Risikokapital ist, glaube ich, das Stichwort. Leute, die auch ein Risiko eingehen wollen, ja?
Das ist zumindest das, was sie dann brauchen. Viel Geld.
Viel Geld. Okay. Und ich sag mal, die Geschäftsideen sind vermutlich ähnlich breit gefächert. Also es ist von Dienstleistungen über Online-Shops und Ähnliches.
Ganz genau. Also Online-Shops werden gerne im Nebenerwerb gegründet, weil ich kann es halt bequem von zu Hause aus machen. Aber es finden sich ganz klassisch noch die Rechtsanwälte, geht eher mehr so in die Freiberuflichen oder tatsächlich auch die Facheinzelhändler, die gibt es auch immer noch, trotz Amazon und Co. Und dann beispielsweise aber auch ein Startup im Robotik, was mir jetzt gerade da in den Sinn kommt.
Mhm. Und Sie haben jetzt gerade die Nebenberuflichkeit zwei, dreimal angesprochen. Sind das häufig Leute, die nebenberuflich starten und sie wollen auf jeden Fall das zu ihrem Hauptberuf machen? Oder ist das was ich sag mal, auch einfach ein kleines Nebenerwerbsding bleiben soll?
Also zunächst mal ist spannend, dass Nebenerwerbsgründungen zu den häufigsten Gründungsformen tatsächlich gehören. Teilweise bis zu 50% aller Gründungen werden im Nebenerwerb erstmal angemeldet. Ob das dann zu Testzwecken ist, um dann später umzusteigen und das zum Vollerwerb auszubilden oder aber um sich nur einen Hinzuverdienst zu begründen, das kommt beides in allen möglichen Schattierungen vor.
Wir können es jetzt nicht ganz ausführlich machen, aber vielleicht erzählen Sie ganz kurz, was bietet die Industrie- und Handelskammer denn tatsächlich, nicht nur Ihre, sondern auch die in den anderen Städten und Bundesländern, was bieten die denn für Existenzgründer an? Da gibt es sicherlich Seminare, was gibt es da sonst noch?
Ja, also es geht immer um Informationen, ein reichhaltiges Informationsangebot und natürlich als Premium-Produkt sozusagen von uns die Beratung, die individuelle, konkrete Beratung in jeder einzelnen Geschäftsidee.
Also das heißt, ich habe nicht nur das Seminar, sondern da setzt sich jemand wie Sie mit mir hin und spricht mit mir über meine Geschäftsmodelle.
Ganz genau. Also das, so ein Webinar oder Seminar ist immer ein guter Start, die Informationen durchzulesen und dann sich erst mit den ersten Gedanken dann in eine Beratung reinzugehen. Und von der Phase her, wir beraten von der Geschäftsidee an und sind ja auch für die bestehenden Unternehmen da. Also es zieht sich dann begleitend durch das unternehmerische Leben durch.
Mhm. Handwerksberufe, die landen ja in der Regel nicht bei Ihnen. Da gibt es nochmal separat die Handwerkskammer. Wir haben jetzt niemanden von der Handwerkskammer hier, aber ich gehe davon aus, für eine erste Orientierung so ein paar, die wichtigsten Fragen können Sie da vielleicht auch beantworten. Bei welchen Fragen müssen Sie im Zweifelsfall passen?
Wenn es insbesondere um die Abgrenzung zu meisterpflichtigen Handwerksberufen geht, da geben wir verpflichtend ab, weil das beobachtet nun mal die Handwerkskammer. Die müssen sagen, die Grenze zum Meisterzwang ist überschritten und dann muss man eben gucken, liegt der Meistertitel vor oder gibt es eine Ausnahmeregelung? Das kann alles aber nur wirklich die Handwerkskammer.
Genau. Solche Fragen können wir jetzt hier heute nicht im Detail beantworten, aber ansonsten eine erste Orientierung können wir zum Thema bieten. Ja, Antje Ripking, Sie beraten bei der Gründerinnenzentrale speziell Frauen, die sich selbstständig machen wollen und ein Unternehmen gründen. Vieles, was Sie da machen und erklären, unterscheidet sich vermutlich gar nicht so sehr von dem, was Herr Herrchen bei der Industrie- und Handelskammer macht, könnte ich mir vorstellen. Deshalb die Frage, was machen Sie denn anders?
Ich habe eben schon beim Zuhören gedacht, oh ja, eigentlich machen wir ganz viel von dem, was Herr Herrchen auch gesagt hat. Trotzdem ist es anders. Die Gründerinnenzentrale ist die Erstanlaufstelle für Frauen, die einzige, glaube ich, in ganz Deutschland, die es gibt. Und wir sitzen in dem größten Unternehmerinnen- und Gründerinnenzentrum der Weiberwirtschaft. Das ist Betreiberin und Eigentümerin und Genossenschaft mit um die 3000 Mitgliedsfrauen in Berlin-Mitte. Und zu uns können, von daher ist der Begriff Beratung vielleicht nicht ganz richtig, zu uns können alle Frauen im Vorfeld kommen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen.
Muss ich da schon eine ganz konkrete Geschäftsidee haben und wissen, was ich will? Oder helfen Sie im Zweifelsfall auch dabei, das irgendwie zu sortieren?
Genau das tun wir. Also es kommen Frauen direkt nach dem Studium, die sich einfach überlegen, was können sie tun? Wollen sie ein Projekt starten? Wollen sie sich selbstständig machen? Es kommen Frauen aus der Arbeitslosigkeit, die, wie eben auch Herr Herrchen schon gesagt hat, sich über den Gründungszuschuss informieren wollen oder das Einstiegsgeld, Arbeitslosengeld 2. Es kommen Frauen mit ganz konkreten Ideen, die suchen eine Steuerberaterin, die wollen wissen, was der Unterschied ist zwischen freiberuflich und gewerblich. Kommen Frauen, die möchten sich allgemein beraten lassen, ob die Selbstständigkeit überhaupt was für sie ist. Das ist ja schon ein Risiko.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, was Sie da ansprechen. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass tatsächlich bei den Unternehmensgründungen Frauen immer noch in der Unterzahl sind. Können Sie da vielleicht so ein bisschen ganz grob die Zahlen so ein bisschen einordnen, ohne dass es jetzt zu sehr ins Detail geht?
Ja, ich habe gestern noch mal alle möglichen Statistiken mir angeguckt. Und Berlin kann tatsächlich da ziemlich punkten, was Frauengründungen anbelangt. Also insgesamt liegt die Zahl wohl bei um die 30%. In Berlin sind es immerhin 38%.
Also deutschlandweit 30% in Berlin.
Ja, ungefähr.
Also Berlin man muss immer ein Stück besser.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist Berlin ganz weit oben bei den Social Entrepreneurs, die noch gar nicht erwähnt worden sind. Der Anteil tatsächlich bei 59%.
Das sind Frauen, die dann irgendwelche sozialen Berufen sich selbstständig machen? Oder was ist das?
Das ist so, Herr Herrchen hat eben gesprochen von den Start-ups. Das sind diese dynamischen Unternehmen, die in aller Presse sind und die ein schnelles, dynamisches Wachstum anstreben, um dann gewinnbringend ihre Unternehmen zu verkaufen. Social Entrepreneurs, da steht der Gewinn nicht im Vordergrund, sondern es sind tatsächlich Ideen, die den sozialen Aspekt auch im Vordergrund stehen haben.
Es gibt ja auch gemeinnützige Unternehmensformen, sowas dann auch?
Ja, ein Beispiel ist Mimikry. Zwei Frauen kommen zu uns, waren in Griechenland, war gerade wieder in den Nachrichten, Flüchtlingsboot gesunken, finden ganz viele Flüchtlingsboote vor, denken sich, das ist doch furchtbar, machen jetzt erfolgreich, kooperativ und sozial upcyclen, die diese Flüchtlingsboote gemeinsam mit Flüchtlingen haben Unternehmen aufgemacht. Als die zu uns kamen, waren, was ist es? Ist es ein Verein? Soll es eine Genossenschaft werden? Wo kriegen die ihr Gründungskapital her? So etwas. Oder Noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt, glaube ich, nicht von der Frau gegründet hier.
Ich glaube, okay. wir haben den Gedanken, glaube ich, ganz gut verstanden. Mhm. Wie unterscheidet sich denn, Sie machen ja auch durchaus Seminare für Existenzgründerinnen. Können Sie da vielleicht nochmal sagen, wie sich sowas unterscheidet von einem ganz klassischen, ganz, ich sag mal, normalen Existenzgründerseminar? Ja.
Also wir selber machen keine Seminare. Wir machen Themenabende, Stammtisch, Frühstück, Netzwerkabende, Netzwerkveranstaltungen und haben einen Selbstcoaching-Ansatz. Für die tieferen Beratungen und Seminare, da navigieren wir weiter. Mhm. Berlin ist eine sehr gründungsfreundliche Stadt und auch für Gründerinnen hat der Senat sehr viel getan und tut der Senat sehr viel. Da gibt es spezielle Kurse für Gründerinnen, die sie machen können. Sogar Kurse für Migrantinnen. Mhm. Und sagen wir mal so, die Frauen befinden sich so ein bisschen in einem geschützten Raum, können ihre Anliegen vorbereiten, beispielsweise auch ihre, ich sag mal, Zurückhaltung in der Akquise von Krediten in diesen Gründungsseminaren besprechen, ihre familiären Situationen, ihre familiäre Eingebundenheit, darauf wird anders Rücksicht genommen und auch darauf vorbereitet, beispielsweise später für Bankgespräche sich zu wappnen.
Gibt es Probleme, die, ich sag mal, bei Unternehmensgründungen von Frauen besonders häufig auftauchen oder die wo Sie denken, das ist tatsächlich ein bisschen was Spezifischeres oder ist das eigentlich prinzipiell genau die gleiche Bandbreite von Problemen, die Herr Herrchen vielleicht auch schon angerissen hat?
Im Großen und Ganzen ist es eine ähnliche Problematik, ja, und eine ähnliche Herausforderung. Also durchschnittliche Gründer gründen mit 5.000 Euro, durchschnittliche Gründerin gründet mit 5.000 Euro. Wie gesagt, Unterschiede, ein bisschen die familiäre Eingebundenheit, aber auch teilweise eine leider immer noch unterschiedliche Behandlung, beispielsweise bei den Banken. Wenn eine Gründerin mal mehr haben will, bekommt sie andere Fragen gestellt als ein Mann. Ein Mann, der viel Geld haben möchte, wird gerne, oh, cool, ja, Sie brauchen ja auch einen guten Firmenwagen. Eine Frau wird unter Umständen gefragt, so viel, brauchen Sie wirklich so viel? Können Sie das alles stemmen? So, es sind...
Okay. So. Ja, das reicht vielleicht für den Moment. Ich würde gerne Herrn Ojewski noch ins Gespräch einbinden, Herr Stanislav Ojewski. Ich habe es eben schon gesagt, Sie arbeiten für das Institut für freie Berufe in Nürnberg. Das ist ein Institut, das zur Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gehört. Und Ihr Institut, das macht einerseits Forschung zum Thema Freiberuflichkeit, andererseits machen Sie auch Gründungsberatung für Freiberufler. Können Sie zum Einstieg noch mal ganz kurz erklären, was ist eigentlich ein Freiberufler und ein freier Beruf?
Ja, also die freiberuflichen Tätigkeiten, die sind spezifisch, weil sie eben im Einkommensteuergesetz auch definiert sind. Und da ist es einfach so, dass man feste Berufsbilder hat, die entsprechend eben freiberuflich sein können unter bestimmten Voraussetzungen. Und das gehört jetzt auch bei unseren Beratungen mit zum Kernthema. Also wann kann ich überhaupt Freiberufler sein? Unter welchen Voraussetzungen? Es gibt eben feste Berufsbilder, wo es auch genau definiert ist, berufsrechtlich definiert ist, wie jetzt der Architekt oder der Rechtsanwalt. Es gibt aber auch Bereiche, wo es manchmal ein bisschen undeutlich ist. Das sind die sogenannten Tätigkeitsberufe. Und da unter anderem in diesem Bereich bieten wir entsprechende Orientierung. Und ja, da gibt es natürlich sehr viele Fragen dazu.
Nochmal ganz kurz aufgezählt, die typischen Beispiele für freie Berufe, was sind das so?
Im Prinzip so ein bisschen das, was Sie am Anfang genannt haben. Also das sind zum einen auch Sozialberufe, das sind Lehrtätigkeiten, erzieherische Tätigkeiten beispielsweise, wissenschaftliche Tätigkeiten natürlich auch, aber eben auch solche Berufsbilder wie jetzt der Steuerberater beispielsweise, klassischer Freiberufler, der Arzt, der Rechtsanwalt, also eigentlich all die Berufsbilder, die einfach ja dazu führen, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen organisatorisch am Laufen bleibt. Also man spricht auch immer so bei der Grunddefinition von sogenannten höheren Dienstleistungen und das passt, glaube ich, zu vielen dieser Berufsbilder ganz gut.
Speziell für Freiberufler gibt es in Deutschland wenig Anlaufstellen. Sie sind eine der wenigen, aber Sie beraten eigentlich auch nur für bestimmte Bundesländer, glaube ich, ne?
So ist es, genau. Also wir werden in 4 Bundesländern gefördert, also im süddeutschen Raum. Das ist Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Und da bieten wir entsprechend unter anderem eine Gründerhotline an. Da können Gründer anrufen, eine erste kostenlose Erstberatung bekommen. Also wenn sie aus diesen Bundesländern kommen oder in diesen Bundesländern gründen möchten. möchten. Und dann darüber hinaus eben ein klassisches Beratungsangebot, wo wir im Grunde eigentlich ganz ähnliche Dinge machen, wie das, was zum Beispiel Herr Herrchen von der IHK erklärt hat, eben eine ganz klassische Gründungsberatung. Aber da machen wir die Leute eben auf besondere Spezifika eben der Freiberuflichkeit aufmerksam, weil da gibt es natürlich sehr viele Fragen, sehr viele Unklarheiten und da versuchen wir so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Was sind da die ganz typischen, die wichtigsten Besonderheiten, die Freiberufler da so zu berücksichtigen haben?
Also ganz grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, so im Allgemeinen gibt es so eine Meinung, dass Freiberuflichkeit so die einfache Form der Selbstständigkeit ist. Das ist es aber in Wirklichkeit nicht. Oftmals sind freiberufliche Berufsbilder sogar stärker reglementiert als das ein oder andere zulassungsfreie Gewerbe. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele Legenden und Mythen, die da so im Internet herumgeistern, dass dann Leute zum Beispiel glauben, wenn sie jetzt ein freier Mitarbeiter sind, dann bedeutet das automatisch, dass sie Freiberufler sind. Also es gibt solche ganz kruden Vorstellungen, die da irgendwo herumgeistern. Und darum geht es vor allem, dass man so ein bisschen auch Legenden teilweise hinwegschafft, damit die Gründer auch wissen, was ist eigentlich wirklich Sache in dem Bereich.
Und weiter geht's mit der Sendung Marktplatz hier bei uns im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, der Start in die Selbstständigkeit, Strategien, Basiswissen, Förderung. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Antje Ripking vom Verein Gründerinnenzentral in Berlin, Stanislav Solwetzki vom Institut für freie Berufe in Nürnberg und Matthias Herrchen von der Industrie- und Handelskammer in Köln. Herr Solwetzki, Sie beraten nur in 4 Bundesländern. Trotzdem gibt's natürlich noch ein paar andere Anlaufstellen, die sind dann aber sehr berufsspezifisch. An wen kann ich mich denn im Zweifelsfall noch wenden, wenn ich als Existenzgründer, als Freiberufler mich selbstständig machen möchte?
Ja, das können, denke ich, auch entsprechende Berufsverbände sein. Das kann aber auch ein Steuerberater sein, der zum Beispiel auch auf Gründungsberatung spezialisiert ist. Man muss natürlich auch schauen, wenn man in anderen Bundesländern jetzt unterwegs ist und nicht bei uns hier im Süden, dann müsste man wahrscheinlich auch entsprechend recherchieren, ob es da Organisationen gibt, die sich beispielsweise auf die Freiberuflichkeit spezialisiert haben oder ob die freiberufliche Beratung auch im Kontext anderer Beratungsangebote vonstatten geht. Mhm. Aber wir hoffen, dass wir vielleicht auch unser Angebot irgendwann wenn wir weiterhin auch vielleicht von anderen Bundesländern gefördert werden, auch ausweiten können. Aber momentan werden wir eben nur in diesen 4 Bundesländern gefördert.
Dort besteht die Möglichkeit. Da machen wir hier gerade dann noch ein kleines bisschen Werbung für, dass Sie vielleicht doch das ein oder andere Bundesland vielleicht auch noch mitsponsert. Steuerberater ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dazu hat auch unser Hörer Herr Bär eine Frage oder eine Anmerkung. Der ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo, Herr Bär.
Ja, hallo.
Was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Naja, die Anmerkung zu Steuerberatern ist, es wird immer so empfohlen, gehst du halt zum Steuerberater, machst du halt mal. Die Problematik ist, man findet gar nicht so leicht einen passenden Steuerberater. Mhm. Und wenn man einen hat, dann sind die Kosten inzwischen so horrend, dass man sich wirklich gut überlegen muss, was man ihm überhaupt an Aufgaben übergeben möchte.
Also ja, ich bin, ob man die ganze komplette Buchführung ihn machen lässt oder vielleicht tatsächlich nur die Steuererklärung oder wie meinen Sie das?
Ja, zum einen das, zum anderen auch, man überlegt sich schon wirklich gut, wann man sich beraten lässt. Also Stundensätze von über 200 Euro werden da aufgerufen inzwischen. Das macht man, da macht man sich eigentlich gar keine Vorstellung. Wenn man sich da mal hinsetzt und die Uhr läuft und die läuft großzügig, hat man also da schon das erste Problem. Also nicht anfangen, alle Belege erstmal irgendwie nur in einen Ordner oder einen Schuhkarton zu werfen oder sonst irgendwas, sondern von Hause aus schon eine gute Ordnung drin haben, spart wahnsinnig viel Geld und Zeit nachher. Und vielleicht können die Experten ja mal was dazu sagen. Gibt es denn alternative Formen zum klassischen Steuerberater, zu denen man als Gewerbetreibender gehen kann? Sowas Ähnliches wie, was weiß ich, Lohnsteuerhilfe für eine, für Private. Gibt es sowas vielleicht auch für Gewerbetreibende? Okay. Ich habe nichts gefunden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Herrchen, der Steuerberater, komme ich um den als Selbstständiger irgendwie sinnvoll herum, wenn ich mich nicht wirklich in alle Steuergesetze selber einlesen möchte?
Leider nicht wirklich. Also ich habe gerade schon mal so mitgeschrieben, Herr Bär, was Sie so benannt haben. Also man findet keinen, da haben wir im Moment auch noch so Sonderfaktoren wie Corona oder sowas. Aber man sollte trotzdem versuchen, gerade am Anfang sich einmal steuerlich doch beraten zu lassen. Ich kann aber die Kosten minimieren, indem ich mich auch erstmal selber informiere. Es gibt sehr viele Informationen, Steuern für Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Das heißt, ich kann erstmal mir selber ein fundamentales Wissen aneignen und mir daraus dann die Fragen ableiten, die mich ganz konkret auch noch dann weiter beschäftigen. Also auch die Fragen, wie kann ich denn vielleicht auch selber meine Bücher so führen, dass der Steuerberater vielleicht auf Zahlen zugreifen kann. Da gibt es immer mehr Software, die das kann. Wenn ich natürlich den berühmt-berüchtigten Schuhkarton weiter pflege oder sowas, das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Würden Sie einen hochbezahlten Steuerberater engagieren, um Geschirr abzuwaschen oder sowas? Also das sind schon Arbeiten, die kann ich und sollte ich auch selber machen. Und ich sollte auch ein Grundverständnis von den Steuern haben. Dann kann ich auch meinen Auftrag an den Steuerberater sehr präzise fassen. Aber nochmal, gerade in der Anfangsphase, weil man damit Steuern zu tun hat, mit denen man sonst ja gar nicht in Berührung so gekommen ist, schon gar nicht als Gewerbetreibender oder Freiberufler, dann sollte ich auf jeden Fall mal mich einmal wenigstens steuerlich beraten lassen. Möglicherweise kann ich dann meine Einnahmenüberschussrechnung fortan auch selber machen. Mhm.
Frau Ripking, was würden Sie denn zum Thema Steuerberater sagen? Ist das was, wo Sie sagen, kann man gut selber machen, oder würden Sie auch da an der Stelle Herrn Herrchen zustimmen?
Kommt drauf an. Also zu uns kommen sehr viele Einzelgründerinnen. Die bereiten sich sehr gut im Vorhinein, machen Buchhaltungskurse, benutzen, wie Herr Herrchen auch schon sagte, unter Umständen dann diese Software. Wir haben hier zum Beispiel Accelerator heißen die. Da kann man sehr gut vorbereitende Buchführung machen. Da braucht es nicht unbedingt eine Steuerberaterin. Wir haben übrigens auch das gleiche Problem. Unsere ganzen Kooperationspartnerinnen, die Steuerberaterinnen, nehmen im Augenblick keine Mandate mehr an. Die sind alle, glaube ich, wegen der Grundsteuergeschichte und Corona-Abrechnung so dicht, machen höchstens noch Einzelstunden. Einzelberatungen sind dann schon mal bei 150 Euro. Sollte sich dann ein Gründer oder eine Gründerin überlegen.
Zumindest in welchen Situationen man den Steuerberater wirklich nutzt. Also bestimmte Situationen kommt man, glaube ich, tatsächlich nur ganz schwer drum herum, ihn zu nehmen.
Genau. Auch zum Beispiel, was Herr Herrchen vorhin sagte, ich bin richtig traurig, dass wir so ein föderales System haben, dass sie nur in 4 Bundesländern sind. Herr Oljeski, Entschuldigung. Wir sind auch nur in Berlin tätig, weil das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir Frauen zu Steuerberatern hier schicken, Steuerberaterinnen schicken. Mhm. Wenn es ist leider nicht immer klar, und es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie es jetzt gehandhabt wird, neben den klassischen freien Berufen. Ist es jetzt ein Gewerbe, ist es ein freier Beruf? Und welcher Tätigkeitsbereich ist da? Und da schicken wir dann schon auch Frauen, sagen, das lasst mal vielleicht abklären, steuerlich.
Okay. Ja, Herr Herr, also auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da angesprochen haben, wo wir Ihnen fürchte ich auch nicht viel weiterhelfen können, weil tatsächlich viele Steuerberater gerade überlastet sind.
Ja, vielleicht ein Aufruf an Selbstständige, möglicherweise, also Leute, die sich selbstständig machen wollen, vielleicht mal zu überlegen, eine Dienstleistung in diese Richtung anzubieten.
Ja.
Das ist also durchaus ein absoluter Mangel.
Ja, absolut.
Vielen Dank nochmal für Ihren Anruf. Ja, und vielleicht lassen Sie uns noch mal ganz kurz über das Thema mit der Gewerbesteuer reden. Herr Olwetzki, das ist, glaube ich, einer der wichtigen Unterschiede, wenn ich Freiberufler bin. Die muss ich nicht bezahlen, aber die Abgrenzung ist da offenbar schwierig.
Genauso ist das. Also eigentlich ist das der größte Vorteil, den man auch hat in den freien Berufen, nämlich die Gewerbesteuerfreiheit, unabhängig davon, wie hoch meine Umsätze und die daraus resultierenden Gewinne dann auch wirklich sind. Aber ja, wie Sie richtig sagen, die Abgrenzung ist im Einzelfall oft gar nicht so einfach.
Und da hilft Ihr Verein bzw. Ihr Institut oder eben der Steuerberater in der Argumentation oder?
Naja, es kommt ja nicht unbedingt auf die Argumentation an, es kommt wirklich darauf an, was ist die Substanz der Tätigkeit, also kann im Einzelfall überhaupt eine Freiberuflichkeit argumentiert werden oder nicht, und das kommt wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche Facetten an. Also man das Beispiel des Künstlers nimmt, der jetzt klassischerweise mit entsprechender Qualität eigenschöpferisch tätig ist und in dem Fall beispielsweise Aufträge übernimmt, dann ist das in der Regel noch ein typisches freiberufliches Berufsbild. Wenn er aber genau das Gleiche dann anfängt zu verkaufen mit einem Online-Shop, dann macht er eigentlich das Gleiche, aber ist in dem Sinne schon als jemand unterwegs, der eben handelt, also im Prinzip ein Gewerbetreibender. Also es kommt wirklich auf solche Facetten an und ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal ist es relativ eindeutig und manchmal ist es tatsächlich eben so ein, ja, so ein Zwischenbereich, wo man eben überlegen muss, kann die Freiberuflichkeit argumentiert werden oder stellt das Ganze doch eher eine gewerbliche Tätigkeit dar?
Ein Mythos, der, glaube ich, auch vorherrscht, den habe ich, glaube ich, sogar in einem selber, ich bin ja freier Journalist, ich bin Freiberufler, den ich in einem in einem Ratgeberbuch für freie Journalisten gelesen habe, war, man muss die Tätigkeit gar nicht anzeigen beim Finanzamt, anmelden, sondern das reicht, wenn man das dann irgendwie in der Steuererklärung dann im ersten Jahr angibt. Das ist, glaube ich, ein komplettes Missverständnis,
oder? Das ist tatsächlich auch ein relativ gefährlicher Mythos, muss ich sagen, weil natürlich jede unternehmerische Tätigkeit, die jetzt auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichtet ist, selbstverständlich und zwar innerhalb von 4 Wochen beim Finanzamt angezeigt werden muss. Und das Finanzamt stellt dann in einer ersten Abschätzung unverbindlich fest, ob das als Freiberuflichkeit gesehen werden kann oder nicht. Aber im Übrigen auch unverbindlich. Das kann auch zum späteren Zeitpunkt jederzeit auch revidiert werden.
Okay, also erster Schritt, wenn ich tatsächlich dann wirklich die Tätigkeit aufnehme, ist tatsächlich zum Finanzamt das Anmelden. Ist ein ganz wichtiger Punkt, würden auch Sie sagen, Herr Herrchen, ja?
Auf jeden Fall. Also anmelden sollte man sich auf jeden Fall. Wir empfehlen eigentlich auch immer schon vorab in solchen Grauzonen, wie Herr Olwetzki das angesprochen hat, Kontakt mit dem Finanzamt aufzunehmen, denn die Finanzämter sind nach unserer Erfahrung auch inzwischen relativ auskunftsfreudig. Das ist zwar dann eine unverbindliche Einschätzung, aber ich weiß dann wenigstens schon mal so grob, muss ich überhaupt zum Gewerbeamt ein Gewerbe dort anmelden oder reicht die Anmeldung bei den Finanzbehörden?
Ein Stichwort, was zwischendurch auch schon mal gefallen ist, ist das Thema Buchführung. Da gibt es ja auch sehr große Unterschiede zwischen dem, was man machen muss. Es gibt dann die doppelte Buchführung, die sehr, sehr aufwendig ist. Manche Menschen, Freiberufler wie ich, die können was Einfacheres machen, die Einnahmenüberschussrechnung. Wir können da nicht ganz tief ins Detail einsteigen. Können Sie nur ganz kurz erklären, wie groß ist der Unterschied, wie viel aufwendiger ist das eine, das andere?
Naja, der Name sagt schon, ich muss halt doppelt Buch führen. Was das jetzt genau mit sich bringt, ich glaube, das führt zu
sehr. Das führt ein ganzes Seminar vermutlich.
Richtig, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass vor allen Dingen diejenigen, die im Handelsregister eingetragen sind, die sind verpflichtet, doppelt Buch zu führen. Also das ist zum Beispiel eine Folge, die man berücksichtigen sollte, wenn man sich im Handelsregister eintragen lassen will.
Dinge, die man auch eben in der Beratung bei Ihnen oder bei Frau Rittking beispielsweise auch durchaus lernen kann, wo das nötig ist. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Plopper. Hallo, Herr Plopper, was ist Ihre Frage oder Anmerkung?
Ja, meine Anmerkung ist folgendes. Wie ich mal in Hamburg mich selbstständig gemacht habe, gab es einen sehr, sehr nützlichen Verein, der hieß Senioren helfen Junioren. Da waren dann irgendwelche Geschäftsführer oder Leute, bei mir war es zum Beispiel damals der Hauptgeschäftsführer von TÜV Nord, der pensioniert war, der sich drum gekümmert hat und der hat einen beraten. Und der hat einen auch immer wieder beraten und konnte einem auch wirklich sehr, sehr gute Tipps aus der Praxis geben. Das Problem, wenn ich mich als Gründer an einen Steuerberater wende, das kann er mir die steuerlichen Belange sicherlich gut erklären, aber zur Sache selbst kann ein Steuerberater im Regelfall nichts sagen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass ich auch zur Sache selbst
dass man sich da vernetzt und da tatsächlich, das klingt ja fast schon wie ein Mentorenprogramm, also dass sich da jemand wirklich...
Das ist es auch und es hat den Riesenvorteil, dass einen keinen Cent kostet. Ist komplett ehrenamtlich.
Ja, das ist eine sehr, sehr tolle Anmerkung. Das, Frau Rittking, das klingt ja auch so ein bisschen nach dem, was Sie in der Weiberwirtschaft und bei der Gründerinnenzentrale ja auch machen. Da gibt es ja auch solche Vernetzungsangebote.
Ja. Genau. Ja, ich habe auch, sieht man ja nicht, ich sitze ja hier im Hörstudio genickt. Wir haben hier tatsächlich so ein, wir nennen es hier, Coaching auf Augenhöhe, da treffen sie Erfolgsteams, da treffen sich unsere Gründerinnen. Wir machen eine Veranstaltung, die treffen sich, 20 Frauen, werden gemischt in kleine Teams und treffen sich fortan ein halbes Jahr oder länger und unterstützen sich gegenseitig in ihren unternehmerischen Zielen. Jeder hat ihr eigenes Ziel, aber es geht doch, es gibt immer die ähnliche Hürden, ähnliche Herausforderungen, sei es, wie gestalte ich eine Website, Preisgestaltung und so weiter. Ja, und die treffen sich dann gegenseitig und unterstützen sich. Ist auch eine ehrenamtliche Geschichte. Und mit der Weiberwirtschaft unser Mentoring-Programm. Gründerinnen kommen zu uns und finden über unser Mentoring-Programm Push-Up passende Unternehmerinnen, die sie dann unterstützen.
Ich glaube, Herr Plopper wollte gerade noch kurz etwas sagen.
Das hatten Sie jetzt im zweiten Halbsatz auch schon fast gesagt. Also das Wesentliche für mich ist in diesen Fällen, wenn sich Junge miteinander treffen, ist okay, ist gut, kann man viel von lernen.
Aber die Erfahrung hilft dann auch, ja?
Genau, wenn jemand 30, 40 Jahre lang Geschäftsführer bei einem größeren Betrieb gewesen ist und weiß genau, wo da die Stolperstellen sind. Das nächste ist, ich war immer selbstständig, wurde aber das erste Mal dann Geschäftsführer einer GmbH und Co. KG. Und da war es ungeheuer wichtig, mich mit dem Mann zu unterhalten, weil gerade der Job des Geschäftsführers ist im Grunde genommen lebensgefährlich.
Sie haben es aber bisher überlebt, ja.
So leidlich mit Schrammen.
Okay, also vielen, vielen Dank für diese Anmerkung. Sehr, sehr, sehr spannend. Lassen Sie uns noch mal kurz beim Thema Netzwerken bleiben, Herr Herrchen. Die Industrie- und Handelskammer bieten da ja, glaube ich, auch Möglichkeiten für Vernetzung und auch für Mentoring-Programme. Gibt es sowas auch bei Ihnen, oder?
Also bei uns jetzt selber nicht. Wir haben aber hier in Köln auch so viele Netzwerke, wir brauchen nicht noch. Also man kann auch zu viele Netzwerke haben. Wir bieten eher an, also uns erreichen tatsächlich auch schon inzwischen Anfragen von Gründern, die zwar das suchen, aber sagen, ich habe jetzt hier dieses oder jenes Netzwerk, aber welches ist jetzt das Richtige für mich? Weil es kommt ja auch darauf an, was suche ich eigentlich mit dem Netzwerk?
Okay. Und da helfen Sie bei der Orientierung?
Da helfen wir bei der Orientierung, welches Netzwerk könnte da das Richtige sein und wo kann man auch Mentoring herbekommen?
Ja, ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Businessplan. Den würde ich jetzt nicht zu sehr auswälzen, aber Herr Olwetzki, sagen Sie vielleicht noch mal ganz kurz, warum ist dieser Businessplan so wichtig und was steht da drin?
Ja, so ein Unternehmenskonzept ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man einfach auch mit einer gewissen Vorbereitung auch so etwas startet. Also da geht es zum einen darum, dass man den Businessplan sich mal anschaut, was habe ich überhaupt vor, ne? Was bin ich eigentlich im Kontext dieser Unternehmung, welche persönlichen Qualitäten, welche Qualität im Hinblick auf Ausbildung bringe ich mit, und dann schaut man sich eben die Marktlage an, also auf welchen Markt begebe ich mich überhaupt, wo sind da so die Stolpersteine auf diesem Markt, gibt es Wettbewerber im Umkreis, ne? Wie wichtig ist tatsächlich auch der Standort für mich. Welches Marketing muss ich betreiben? Wie baue ich meinen Vertrieb? Wie mache ich meine Werbung? Das ist ganz wichtig. Und natürlich eben auch die Finanz- und Liquiditätsplanung in dem Kontext. Das ist ganz entscheidend, dass ich wirklich auch realistisch plane, dass ich auch wirklich mich hinterfrage, mich reflektiere und mir überlege, sind diese Umsätze, die ich tatsächlich hier kalkuliere, auch wirklich nachvollziehbar? Sind sie realistisch oder eher nicht? Und natürlich auch die Kostenseite. Also das sind, glaube ich, somit die entscheidenden Dinge. Und vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Also ich denke, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt eine Förderung haben möchte, ist es dennoch gut, so ein Unternehmenskonzept aufzubauen, einfach um so ein Instrument zu haben, wo man schauen kann, auf welchem Weg bin ich gerade, habe ich diese Ziele erreicht oder nicht. Und ich glaube, diejenigen, die das nicht machen, die fahren damit jetzt nicht so gut, zumindest ist es mein Eindruck.
Also dass man das tatsächlich auch wirklich aufschreibt und auch mal durchrechnet, durchkalkuliert. Ich erinnere mich, ich durfte da eine große Excel-Tabelle ausfüllen für das Thema, wo ich gestaunt habe, dass die Zahlen, die ich da eingegeben habe, hier und da, dass sich das alles wunderbar ergänzt hat. Aber ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass das mir bei meiner Finanzplanung tatsächlich sehr geholfen hat. Das würden Sie auch sagen, ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, gar nicht so sehr, dass man die Kredite bekommt oder die Fördermittel, über die wir gleich nochmal kurz sprechen müssen. Sondern dass man tatsächlich auch sich Meilensteine, glaube ich, heißt es dann häufig.
Richtig, setzen, genau. Ja. Also absolut. Ich muss mir wirklich bestimmte Ziele setzen. Was will ich jetzt im ersten Geschäftsjahr erreicht haben? Was soll denn im zweiten Geschäftsjahr anstehen? Weil ich glaube, ohne Planung wird es einfach nichts. Ne? Ein Unternehmen ist einfach darauf aufgebaut, dass man sich reflektiert, dass man sich hinterfragt. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel so ein Unternehmenskonzept schreibt, das sollte man nicht nur für sich selbst schreiben, das sollte man auch von jemandem einfach lesen lassen. Der muss jetzt nicht unbedingt irgendwie betriebswirtschaftlich vorgehen, vorgeschult sein. Einfach, dass der einfach schaut, ist das Ganze in sich plausibel, macht das Sinn? Und da kann auch derjenige einen auf bestimmte Punkte, problematische Punkte auch hinweisen. Das hilft auf jeden Fall weiter im Regelfall.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Bartels. Hallo Herr Bartels, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Ja, danke für die Möglichkeit, was beizutragen und hallo in die Runde. Was häufig nicht betrachtet wird, weil es nicht bekannt ist im Bereich Selbstständigkeit, sind Optionen im Franchising. Mhm. Und das ist insofern spannend, weil es ein Mittelweg ist zwischen der Festanstellung und dem Unternehmertum, wo ich vielleicht von der Idee weg auf der grünen Wiese was gründe oder ein Unternehmen kaufe, ist Franchising ein Mittelweg, der deutlich weniger Risiko beinhaltet, weil ich unterstützt werde vom Franchisegeber, weil ich Partner habe auf meiner Partnerebene. Mhm. Dieser Bereich leidet im Grunde nur darunter, dass die wenigsten sich darunter was vorstellen können.
Okay.
Viele denken beim Thema Franchising, okay, das ist Systemgastronomie, das große M oder andere entsprechende Angebote, aber wir haben in Deutschland knapp 1000 Franchise-Systeme am Markt und weniger als 400 sind der Systemgastronomie zuzuordnen.
Okay, also das ist eine interessante Anmerkung. Ich würde das Thema mal ganz kurz an Herrn Herrchen geben. Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz, was ist Franchising? Wirklich nur 2-3 Sätze dazu bitte. Ist das tatsächlich so risikolos, wie das der Herr Bartels gerade geschildert hat? Also vielen Dank noch mal für die Anmerkung.
Also Franchise-Systeme, da hat sich jemand schon selbstständig gemacht und expandiert jetzt eigentlich über diesen Weg. So muss man es genau sagen. Der Klassiker ist so McDonald's, immer wieder. Aber es gibt auch ganz andere Franchise-Systeme, auch ganz viele Unbekannte. Da hat Herr Bartels recht. Und das, was ich dann, wenn ich mich diesem System als Franchise-Nehmer, so heißt das dann, anschließe, dann erwerbe ich eine Lizenz. Das heißt, ich darf die Marke verwenden. Ich bekomme auch weitere Unterstützung. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und kann so das Risiko minimieren. Werde vielleicht auch bei der Standortwahl beraten. Man findet es halt oft in dieser sogenannten Systemgastronomie. Das Risiko zu minimieren ist die große Herausforderung. Auch da muss man ganz genau hinschauen. Trauschau wem, wenn ich mich an solchen System anschließe, muss ich auch Lizenzgebühren zahlen und ich muss halt genau hinschauen, welche Unterstützung bekomme ich denn da?
Und die muss ich halt eben unter Umständen auch bezahlen, wenn ich keine Einnahmen habe.
Ganz genau. Selbst wenn ich die Marke verwenden kann, muss ich auch erstmal schauen, wie werthaltig ist diese Marke. Zahle ich da möglicherweise viel Geld für Schulungskonzepte und die Marke, aber die ist am Markt gar nicht so bekannt oder eingeführt, wie der Franchisegeber behauptet.
Ja, durchaus eine interessante Anmerkung, aber kann durchaus auch eine Chance sein.
Auf jeden Fall. Nur wie immer, man muss es halt sich genau anschauen vorher.
Ja. Frau Olwetzki, entschuldigen Sie. Ich wollte niemanden verheiraten. Frau Rittking,
ich habe Herrn Olwetzki eben auch schon mit Herrn Herrchen verwechselt.
Ja, Entschuldigung, Frau Rittking. Ist das auch eine Gründungsform, sage ich mal, die häufiger bei Ihnen auftaucht in der Gründerinnenzentrale?
Wir haben zu Beginn haben wir häufiger Veranstaltungen mit dem Franchise-Verband gemacht und haben, es gab dann Franchise-Geberinnen, die sich mit Franchise-Nehmerinnen sich da vorgestellt haben. Und es hat sich so ein bisschen ausgelaufen, weil ich würde da jetzt wirklich Herrn Herrchen jetzt aber richtig zustimmen. Man muss, und Frau auch, genau schauen, was sind es für Konzepte. Und weil es ist schon eine ganze Menge Geld, was dann für diese Lizenzen auch bezahlt wird. Also wir haben es aufgegeben. Ja, wir hatten es am Anfang. Wir machen es im Augenblick nicht mehr. Ist aber trotzdem eine Chance. Es gibt da, glaube ich, auch eine ganze Liste, wo man reingucken kann. Und da sich dann auch, oder auch an den Franchise-Verband wenden kann, der dann da vermittelt.
Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Wir haben noch gar nicht über das Thema Förderung und Fördergelder gesprochen. Herr Olwetzki, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Können Sie einen groben Überblick geben, inwieweit werde ich als Existenzgründer überhaupt gefördert und wo finde ich Informationen dazu?
Ja, also im Prinzip gibt es da ganz unterschiedliche Ebenen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich gründen möchte. Also der absolute Klassiker, der ist, glaube ich, schon auch genannt worden am Anfang, ist eben der Gründungszuschuss für diejenigen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchten. Das ist eine reine Ermessensentscheidung mittlerweile. Das heißt, da muss man ein entsprechendes Gespräch auch mit dem Sachbearbeiter bei der Agentur führen.
Also bei der Agentur für Arbeit gibt es
genau,
das?
Genau, richtig, genau. Und dann gibt es eben auch einen sehr, sehr guten Überblick über die Förderungen auf Bundes-, Landes- oder auch EU-Ebene. Das ist die förderdatenbank.de. Ich glaube, das sollte man sich auf jeden Fall merken. Weil
förderdatenbank.de, okay,
genau,
habe ich aufgeschrieben.
Genau, sehr, sehr wichtig. Also da hat man einen super Überblick. Da kann man wirklich sehen, was gibt es da für Möglichkeiten. Und eben natürlich ganz klassisch entsprechende Unternehmenskredite, sei es jetzt über die KfW oder auch sogenannte Mikrokredite. Da geht es um Kreditsummen bis zu einer Summe von 25.000 Euro. Da muss man immer schauen, dass man sich von den entsprechenden Banken beraten lässt. In der Regel zählt eben das sogenannte Hausbankprinzip. Das heißt, man lässt sich von der eigenen Hausbank beraten, welche Möglichkeiten es da gibt.
Wunderbar.
Und darüber läuft es dann auch in dem Sinne.
Weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, der Start in die Selbstständigkeit, Strategien, Basiswissen, Förderung. Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Antje Ripking vom Verein Gründerinnenzentrale in Berlin, Stanislav Sojwetzki vom Institut für freie Berufe in Nürnberg und Matthias Herrchen von der Industrie- und Handelskammer in Köln. Ja, und vor den Nachrichten haben wir über das Thema Finanzierung gesprochen. Frau Ripking, es lief, ja, der Zettel, ich habe gerade den Zettel mit den Namen hier zur Seite gelegt. Frau Ripking.
Ich gucke auch immer auf meinen Zettel und versuche mal genau zuzuhören. Olseski, wie spricht man sie?
Olwetzki,
das ist, Wetzki, glaube ich, okay,
eine durchaus bestehende Herausforderung hier bei der Sendung heute.
So, wir haben über Finanzierung gesprochen und da fiel auch das Wort Mikrokredite. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Vielleicht erklären Sie noch mal kurz, was ist das und warum ist das was gerade auch vielleicht bei Ihnen in der Beratung von Unternehmerinnen, Gründerinnen häufiger mal vorkommt?
Ja, wir hatten ja schon vorhin mal gesagt, dass ein Großteil der Gründung um die 5.000 Euro benötigt. So, und im Großen und Ganzen ist es tatsächlich auch Ländersache, aber Herr Setzki hat es ja eben auch schon angedeutet. Ich muss es echt üben. Dieser Mikrokredit in Berlin, ist es so, die IBB, die Investitionsbank Berlin-Brandenburg, vergibt den auch einen Mikrokredit bis zu 25.000 Euro. Der ist direkt an die IBB zu stellen, ein Antrag. Und alle anderen Kredite wie Berlin-Staat, eben KfW und andere Programme, die laufen tatsächlich dann über die Hausbanken. In Berlin gibt es noch eine Besonderheit tatsächlich. Es gibt Goldrausch e.V., das ist das bundesweit einzige akkreditierte Mikrofinanzinstitut für Frauen. Mhm. Und das vergibt Kredite für Frauen bis zu 10.000 Euro, von 1.000 Euro bis zu 10.000 Euro. Die arbeiten zusammen mit der Kränkebank. Die Zinsen sind ein bisschen höher, wobei man sagen muss, liegen, glaube ich, bei 6,9% oder so. Mhm. Aber ob man oder Frau jetzt einen Kredit kriegt für 5.000 Euro von der Bank oder ihn eben nicht kriegt, weil er zu niedrig ist. Das also ist nämlich auch ein Punkt.
Die Zugangsvoraussetzungen für diese Mikrokredite sind deutlich einfacher als bei vielen, vielen Hausbanken.
Ja, genau.
Wir haben ganz kurz, kommen wir nochmal gleich darauf zurück. Herr Brandt, wir haben einen neuen Hörer in der Leitung. Herr Brandt, was ist Ihre Frage oder Anmerkung zum Thema?
Also es ist vielleicht ein bisschen daneben, aber ich habe ein Ladengeschäft seit über 35 Jahren, das ich damals gegründet habe in Berlin-Charlottenburg und bin jetzt 72 Jahre alt und möchte dieses Ladengeschäft übergeben, weitergeben und suche eine Nachfolgerin.
Ja. Okay, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir können hier nicht bei der Vermittlung jetzt unbedingt helfen. Trotzdem sagen Sie noch mal ganz kurz, was war das, was für eine Art Geschäft haben Sie?
So, ich habe einen Tanz- und Ballettschuhladen. Okay. Also egal, was man tanzt, hier finden Sie die Schuhe und die Kleidung dafür. Und jemand, der sich in diesem Metier ein bisschen auskennt, könnte dann in die Selbstständigkeit sozusagen einsteige, ach,
ohne und hat schon
alle diese Probleme, ja, die Sie jetzt genannt haben.
Okay.
Super spannend. Ja, ich würde da gerne was sagen. Ist so, jetzt ja, ist in Berlin, ist doch großartig.
Frau Ripking, tatsächlich ist das Thema Nachfolge, also einen Betrieb, ja, übernehmen, ist ja tatsächlich auch eine relativ verbreitete Art, in die Existenzgründung zu starten, oder?
Genau. Also es gibt einmal, Herr Brandt, den Tag Nachfolge ist weiblich. Das ist auch von der bundesweiten Gründerinnenagentur mit organisiert. Und in Berlin gibt es ja auch diese Next-Börse. Kennen Sie die? Okay, das ist auch von der IHK in Berlin. Dort können Sie sich listen, tatsächlich als Abgeber.
Als Betrieb, und, der eine Nachfolge sucht.
Genau, ja. Und genau beschreiben, was Sie sich darunter vorstellen. Das ist auch ganz schön, weil Sie dort, das ist ja auch immer eine recht sensible Angelegenheit, ne? Was will, ja, der Abgeber bekommen? Mhm. Was so, und die Vorstellung da. Und das wird auch moderiert, auch zusammen mit der IHK, teilweise auch den Banken. Mhm. Und auch da, Sie können es auch sehr gerne bei uns auf die Gründerinnenzentrale, auf die Webseite setzen, dass Sie, wenn Sie speziell eine Nachfolgerin auch suchen.
Ja,
also sehr gerne.
Ja. Gründerinnenzentrale ist das.
Das, ja, ist die Gründerinnenzentrale in Berlin, genau. Und schreiben Sie mir eine E-Mail oder einfach an die Info@. Wir kümmern, ja, uns dann. Und dann können wir ins Gespräch kommen. Sehr gerne. Ja,
ja. So viel vielleicht für den aktuellen Fall. Aber also ich verabschiede mich dann jetzt erstmal an dieser Stelle, ja, von Herrn Brandt. Vielen Dank. Spannende Anmerkung. Herr Herrchen, es gibt bei Nachfolgen aber auch, glaube ich, bestimmte Herausforderungen. Also man sollte da auch nicht ganz blind reingehen als möglicher Nachfolger, oder?
Nochmal ganz kurz anzuknüpfen, diese Next Change, die ist bundesweit. Also auch deshalb nochmal dringend die Empfehlung, ich kann da als Nachfolger, aber auch als abgebender Unternehmer eine Chiffre-Annonce einstellen und dann bundesweit auch recherchieren. Also das ist sehr zu empfehlen.
Da kann man quasi nach Branchen auch suchen, indem man was sucht.
Und Regionen. Also das ist wirklich sehr zu empfehlen. Trotzdem, also ja, ich bin bei Nachfolge vielleicht einiger Sorgen ledig, insbesondere wenn das Produkt oder die Dienstleistung schon gut am Markt etabliert ist. Dann übernehme ich ein gut laufendes Geschäft. Aber ich habe dann eben andere Herausforderungen. Ich muss halt sicherstellen, dass es auch wirklich gut läuft. Das heißt, ich muss mir die Geschäftszahlen besorgen der letzten Jahre und da auch mal einen Blick reinwerfen.
Da muss ich sehr genau zugucken.
Genau. Und was üblicherweise immer ein Problem ist, was jetzt, oder eine Herausforderung, sagen wir es mal ein bisschen neutraler, der abgebende Unternehmer möchte in gewisser Weise auch sein Lebenswerk dadurch entgeltlich noch bepreisen lassen und finanzieren lassen, während der Übernehmer, die Übernehmerin meistens nicht das komplette Geld hat und sich finanzieren muss, teuer am Kapitalmarkt. Das heißt, da klafft einfach die Kaufpreisvorstellung erstmal deutlich auseinander.
Und häufig muss ja auch noch eine ganze Menge Geld investiert werden, dann erstmal
auch
in so einen Betrieb, um ihn, ich sag mal, ein bisschen zu modernisieren und
auch das ist
die Geschäftsräume. Ja, zu mir ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Herr Meinhardt, dazu gibt es auch durchaus Fragen zum Thema Nachfolge.
Eine Frage, wonach berechnet sich denn die Abfindung oder die Ablöse? Ich habe mal sowas gehört wie ein Jahresumsatz und Frage, die sich daran anschließt, kann man das dann nicht auch auf Rentenbasis bezahlen? Also, dass man nur einen Teil anzahlt und dann das jährlich, monatlich nach Umsatz abhängig macht? Also ganz individuelle Vereinbarung?
Das ist sowieso immer zum Schluss eine ganz individuelle Vereinbarung, ja. Um vielleicht bei der ersten Fragestellung der Kaufpreisfindung nochmal zu bleiben. Es gibt leider Gottes keine Standardmethode, beziehungsweise es gibt zwar Methoden, aber es kommt immer auf den Einzelfall an. Und letzten Endes sagen wir immer, der Markt reguliert den Preis. Das heißt, selbst wenn ich so eine Methode habe, ich kann da auch Wirtschaftsprüfer drauf ansetzen oder sowas, die mir nach einer bestimmten Methode den Preis errechnen, aber die sind wahnsinnig teuer. Da greift kaum einer drauf zurück letzten Endes. Ich muss mir eine Vorstellung machen, wie viel Substanz ist drin, wie rechne ich, mit welcher Gewinn steckt in dem Unternehmen drin und darauf meinen Kaufpreis praktisch ermitteln.
Ja. Zum Grobüberblick, das ist jetzt noch eine Empfehlung von Oliver Steinkamp des Steuerwesens. Es gibt auch viele Seminare, Kurse, wo man sich ein bisschen einarbeiten kann in die Buchführung, in die Steuerbuchführung. Und der große Vorteil dabei ist auch, dass ich mit anderen Existenzgründern zusammenkomme und dann man untereinander auch Erfahrungen austauschen kann.
Sich vernetzen kann. Ja, das haben wir eben, glaube ich, auch schon mal ganz kurz angesprochen. Sehr gut.
Ja, dann das Thema Banken und Krediten, was wir jetzt gerade auch angesprochen hatten. Da gibt es einen Hörer, der erzählt, dass sein Sohn wegen einer Insolvenz, die er, so sagt er, nicht zu verantworten hatte, auch nach vielen Jahren noch Probleme hat, einen Kredit zu bekommen. Und ein anderer Hörer, Herr Malapart, hat Probleme, überhaupt ein Verhältnis zu einer Bank aufzubauen. Wenn man vorher viel Direktbanken hatte, Direktbanking gemacht hat und vor Ort nicht so gut vernetzt ist, wie bekommt man dann eine Bankverbindung? Denn die großen Direktbanken wollen ja keine Selbstständigen haben, oder?
Ja, vielleicht würde ich die Frage mal an Herrn Olwetzki geben, dass das Thema erstmal überhaupt eine Hausbank zu bekommen. Sollte ich auch eigentlich auf jeden Fall auch vielleicht als Freiberufler mein Geschäftskonto von meinem privaten Konto trennen?
Ja, also in der Freiberuflichkeit gibt es eigentlich in der Regel keine Verpflichtung, ein Geschäftskonto zu führen. Das mag jetzt Ausnahmen geben, aber in der Regel ist das tatsächlich so. Ich denke aber trotzdem, um eine vernünftige Struktur zu haben, was die Einnahmen, was die Ausgaben angeht, dann ist das schon wichtig, ein entsprechendes Geschäftskonto abzuschließen. Und ja, da muss man eben schauen, was der Markt hergibt. Ne? Es gibt viele Banken, die haben dann extra Angebote auch für Geschäftskunden. Da muss jeder überlegen, ob er den entsprechenden Aufwand sozusagen betreibt, ob es für ihn Sinn macht oder nicht. Aber das ist eben auch spezifisch bei den freien Berufen. Natürlich bei vielen anderen Tätigkeiten ist das eben ganz anders. Da habe ich sogar eine Verpflichtung, ein solches Geschäftskonto zu führen.
Mhm. Ja, wunderbar. Es gibt, Sie hatten eben gerade noch angesprochen, Herr Meinert, den Punkt, dass der eine Hörer bzw. der Sohn vom einen Hörer keine Bankverbindung mehr kriegen kann oder dass es deutlich schwieriger ist. Da ist offenbar jemand dann in die Privatinsolvenz gerutscht. Das ist ja was auch relativ häufig bei gescheiterten Unternehmensgründungen passiert, Herr Herrchen. Gibt es, ich sag mal, Warnsignale, damit man so eine Situation vermeiden kann, dass man eben nicht auch noch in die Privatinsolvenz rutscht?
Also zunächst mal würde ich sagen, wir bleiben bei der Unternehmensinsolvenz vielleicht, ja. Auch wenn sich das oft mischt. Aber wir hatten vorhin ja vom Businessplan gesprochen. Ja. In der Tat gebe ich mir selber da das Rüstzeug auch, wenn ich vernünftig kalkuliere, also die Finanzkalkulation durchführe, damit ich mich auch mindestens einmal im Monat, am Anfang lieber gerne täglich oder einmal in der Woche zumindest, hinsetze und sage, erreiche ich meine Umsatzziele. Und wenn ich die nicht erreiche, dann auch schaue, was habe ich beim Start alles angenommen, trifft das zu, liege ich da im grünen Bereich, wo stimmen vielleicht Annahmen nicht, und ich sollte, auch das ist in Deutschland vielleicht immer noch ein Tabu, auch wenn es schlecht läuft, mir schnellstmöglich Hilfe rufen. Wir sind ja nicht nur bei der Gründung da, um optimistisch in die Zukunft zu schauen, sondern auch dafür da zu schauen, woran könnte es liegen, wenn es nicht so gut läuft. Und es gibt immer Phasen, in denen es nicht gut läuft. Es gibt einfach, so wie das Leben auch, es gibt nicht nur ein Aufwärts.
Das ist ja auch einer der Punkte, dass man durchaus diese Phasen auch einplanen muss. Frau Ripking, das finanzielle Polster, das haben natürlich gerade viele Gründer, Gründerinnen nicht unbedingt so am Start. Was kann man denn da machen, damit man trotzdem nicht von jeder kleinen Durststrecke umgeworfen wird?
Ja, ist schwierig. Also wir stehen ja ganz am Anfang und wir raten den Gründerinnen, kann man mal raten, zumindest ein Polster zu haben von 3 Monaten, um eben solche Durststrecken überstehen zu können. Ist manchmal schwierig, aber um die Liquidität zu wahren, weil es kommen einfach von außen irgendwelche Dinge, die überhaupt nicht planbar sind. Kunden zahlen nicht. Ein Lieferant bricht weg, weil, was weiß ich, in Pakistan eine Überschwemmung ist oder so.
Ja.
Und das ist nicht planbar.
Das heißt, sollte man da dann auch bei der Beantragung von, ich sag mal, Krediten, Fördergeldern lieber tatsächlich nicht zu knapp zu kalkulieren und lieber ein kleines bisschen mehr nehmen? Oder?
Das raten uns auf unserem Finanzforum die Banker immer.
dass die Banker das raten, glaube ich.
Sie? Der Punkt ist der, sie können, also wenn sie zu knapp kalkulieren, und das ist tatsächlich manchmal bei Frauen der Fall, dass sie wirklich sehr, sehr genau rechnen.
Möglichst wenig Schulden aufnehmen wollen.
Und genau, was ja auch gut ist. Aber im Nachhinein nachzufordern, das ist dann schwierig, das kriegen sie nicht mehr. Und deshalb gibt es aber vielleicht Alternativen. unter Umständen vielleicht auch für den Herrn, der da keinen Bank, Crowdfunding ist noch etwas, was überhaupt nicht angesprochen worden ist, was für die Banken, aber auch so gilt wie Eigenkapital, und da gibt es ganz schöne Crowdfunding-Plattformen.
Wo man sich dann beispielsweise übers Internet von vielen Leuten kleine Geldbeträge zusammensucht.
Ja, und ja. Genau.
Das vielleicht kurz als Hinweis. Wir haben aber noch weitere Hörerfragen, deswegen handeln wir das jetzt mal nur kurz ab.
Ja, ganz, haben wir noch? Ganz kurze Frage von Leo. Ich möchte meinem Arbeitgeber noch nicht mitteilen, dass ich mich selbstständig machen möchte, weil die Erfolgsaussichten noch nicht so ganz hundertprozentig gesichert sind. Was kann ich tun? Wann muss ich den Arbeitgeber informieren und wie lange kann ich es geheim halten?
Eieiei, das ist eine schwierige Frage. Ja. Herr Herrchen, können Sie vielleicht einen Satz dazu sagen?
Kann ich. Also er sollte zumindest erstmal überhaupt in seinen Arbeitsvertrag schauen, denn oft ist da individualvertraglich eine Bedingung drin, wie so eine Nebenerwerbsgenehmigung aussehen kann. Vom rechtlichen Grundsatz her, wenn es keine Kollision gibt, also dass ich nicht irgendwie neben meinem 40-Stunden-Job noch weitere 40 Stunden selbstständig tätig bin, das beißt sich natürlich rein zeitlich. Meine Ressourcen gehen in meine Selbstständigkeit rein. Oder aber, dass ich meinem Arbeitgeber sogar Konkurrenz mache. Das darf halt nicht passieren. Da hat der Arbeitgeber ein Interesse, dann muss ich es ihm anzeigen. Ansonsten wäre ich eigentlich nicht mal dazu verpflichtet.
Okay. Frau Rüppling, ich glaube, Sie wollten da auch noch kurz was zu sagen. Ist das auch eine Situation, die bei Ihnen häufig auftaucht, dass Gründerinnen vielleicht nicht unbedingt gleich das teilen wollen?
Ich hätte jetzt tatsächlich die gleiche Antwort gegeben wie Herr Herrchen.
Na wunderbar, dann ist ja alles gut.
Ja, wir haben den Fall einer examinierten Krankenschwester mit viel Weiterbildung, die will im sozialen Bereich sich selbstständig machen, arbeitet noch halbtags. Und sie sagt, es gibt die Möglichkeiten, es wird nachgefragt, aber viele können es nicht bezahlen. Und die 125 Euro, die die Krankenkassen für solche zusätzlichen Dinge zur Verfügung stellen, die reichen nicht aus, damit es auch eine Selbstständigkeit dann trägt. Gibt es da einen Ausweg?
Ja, wer mag dazu was sagen?
Naja, also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, wenn ich eine Unternehmung hauptberuflich beginnen möchte, dann sollte es ja mein Ziel sein, davon den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja. Wenn ich selbst eindeutig abschätzen kann, dass das so nicht funktionieren wird, sei es, weil ich zu wenig Zeit habe, sei es, weil die Honorare so niedrig sind, ja, gibt es wenig Auswege, außer ich versuche vielleicht eher das Ganze nebenberuflich aufzuziehen. Aber das muss natürlich jeder im Einzelfall entscheiden.
Ja. Und das Finanzamt spielt dann auch noch mit eine Rolle, weil wenn die Gewinne nicht hoch genug sind, dann wirft mir das Finanzamt Liebhaberei vor. Damit müssen auch viele Selbstständige kämpfen. Sie lachen, Sie kennen das Problem. Was kann man dazu sagen?
Ist das ein Problem, was häufiger auftaucht bei Ihnen?
Also bei uns jetzt so nicht, weil da sind wir ja schon eigentlich eher am Ende der Gründungsidee, wenn man so will. Aber ja, es taucht auf, wenn ich nicht genug Gewinn damit erwirtschafte, dann wird es eben als Liebhaberei, praktisch als Hobby dargestellt. Typische Falle für solche Anfragen haben wir des Öfteren, für tatsächlich auch vermehrt Frauen, die mit Handarbeit was hinzuverdienen wollen und dann die Frage haben, muss ich ja für ein Gewerbe anmelden und so weiter. Und da waren wir dann schon und weisen darauf hin, dass man grundsätzlich ja, wenn man einen Gewinn erwirtschaften will, zwar Gewerbe anmelden muss, aber wenn man es genau hochrechnet mit Stückkosten, mit Materialkosten, ist vielleicht gar kein Gewinn ist, den man da.
Da müsste die Marmelade oder das T-Shirt dann 500 Euro kosten oder so, vom Bauchgefühl.
Genau. Ja.
Die nächste Frage, Gewerbeanmeldung ist das Stichwort. Oliver sagt, es gibt die Möglichkeit, das sogenannte Reisegewerbe anzumelden. Er möchte das in dem Speckgürtel von Berlin machen. Er sagt, auch da gibt es einen großen Handwerkermangel und er möchte eben ein Gewerbe anmelden, aber eben hat keinen Meister. Aber es gibt genug Tätigkeiten, für die man keinen Meister braucht. Aber er beklagt, da gibt es von den Handwerkskammern überhaupt keine Unterstützung, fast eher das Gegenteil, weil die das als Konkurrenz sehen oder nicht wollen. Also was tut man in einem solchen Fall? Reisegewerbe ist das Stichwort.
Ja, wir haben keinen von der Handwerkskammer hier sitzen, aber Herr Herrchen kann zumindest ganz allgemein vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen.
Also da kann ich nur sagen, Vorsicht, das ist vielfach auch ein Umgehungstatbestand, wie das immer so schön heißt, um gerade den Meisterzwang zu unterlaufen. Für ein Reisegewerbe darf ich auch wirklich nur reisend unterwegs sein. Und man muss sich dann den Scherenschleifer praktisch von früher oder vorstellen, der von Haustür zu Haustür gegangen ist und seine Leistung angeboten hat. Wenn ich schon irgendwo aufgesucht werden kann, und da sind die Auslegungen aber sehr unterschiedlich. Manchmal sagt man schon, wenn ich schon eine Festnetznummer habe, wo mich die Kunden dann anrufen können und um einen Termin bitten können, dann gilt das dann schon nicht mehr als Reisegewerbe. Also da kann ich nur warnen, unbedingt trotzdem mit den Handwerkskammern das abzustimmen. Ob einem das passt, was dann als Antwort kommt oder nicht, schlimmer ist es, ich baue mir was auf und lege los und dann kommt die Handwerkskammer oder wer auch immer eine Ordnungsbehörde und sagt, das geht nicht mehr und ich muss alles wieder einstellen.
Aber gibt es nicht gerade viele talentierte junge Leute, die sowas gerne vielleicht machen möchten, probieren möchten, die auch viele Fähigkeiten haben, aber eben keinen Meister? Frau Rübking.
Ich meine, das ist jetzt nicht so unser, kommt bei uns jetzt so nicht vor, aber der Herr hat mir gerade total leid getan, weil was auf jeden Fall passt ist, das ist echt nervig, die Bürokratie in jeder Art von Gründung, die da es wirklich kleinen Gründern und Gründerinnen schwer macht. Das muss ich einfach sagen und es tut mir einfach furchtbar leid, weil ich meine, ja, Scherenschleifer, Parkettabzieher, was auch immer, soll er es doch tun. Mein Gott.
Ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen dazu sagen, dass das Ganze auch ein bisschen eine qualitätssichernde Funktion hat. Deswegen glaube ich, macht es schon Sinn, dass bestimmte Berufsbilder entsprechend auch geschützt sind.
Aber, ja, bestimmte Berufsbilder schon. Ich meine, Elektriker, klar, ist klar. Aber es gibt auch viele Dinge, die handwerklich erledigt werden können. Und die Bürokratie schlägt schon arg zu Buche.
Okay, also ich fürchte, diesen Streit werden wir hier jetzt nicht klären können. Vielleicht noch eine Frage.
Ja, es von Herrn Eicher, der hat schon gleich zu Anfang angerufen und gesagt, er hat Probleme mit dem Finanzamt. Da wird die Freiberuflichkeit angezweifelt. Dann gibt es viele Beiträge, Nebenbeiträge, die erst so später auflaufen, nach einem Jahr kommen. Das ist der Beitrag zur IHK und auch noch andere Dinge im sozialen Bereich möglicherweise. Also, wo bekommt man eine Übersicht über das, was, wenn ich dann nach einem Jahr Selbstständigkeit bin, was dann auf mich zukommen kann?
Ja, Herr Herrchen, ganz kurz, das sind die Existenzgründerseminare, glaube ich, ne? Ganz
und genau.
Die Überblicksveranstaltung.
Das ist richtig angesiedelt. Bei den IHK-Beiträgen, da muss man erstmal hinschauen. Also als Gründer bei uns, das ist ein niedriger, zweistelliger Betrag irgendwie im Jahr, wenn das so, mit dem das Ganze anfängt und wenn ich als normaler Einzelgründer gründe, bin ich sogar die ersten 2 Jahre beitragsfrei gestellt. Also da gibt es viele Unterschiede. Ich muss ganz genau schauen, was gründe ich, wo gründe ich, mich dann in diesen Seminaren aufschlauen und dann abhaken, welche Kosten kommen da wie auf mich zu und dann hochrechnen und das natürlich auch dann umlegen wieder in meinen Finanzkalkulationen. Ja. Aber diese Finanzkalkulation...
Vielleicht reicht das an der Stelle dann auch. Unsere Sendezeit geht nämlich leider langsam zu Ende und ich wollte eigentlich jedem von Ihnen noch kurz die Möglichkeit geben, die 2, 3 wichtigsten Tipps, die Sie Unternehmern, Gründerinnen, Gründern mitgeben würden. Herr Olwetzki, was würden Sie sagen? Was sind die 2, 3 wichtigsten Dinge, die Sie Leuten mit an die Hand geben möchten, die sich selbstständig machen?
Also ich glaube, ganz banal ist einfach Beratung, Beratung und nochmal Beratung. Also je mehr man bekommen kann, desto besser am Anfang. Lieber höre ich manche Dinge doppelt oder dreifach als gar nicht. Das ist so der erste Tipp, würde ich sagen. Das zweite ist, das Ganze nicht mit so einer rosaroten Brille sehen, also wirklich auch kritisch hinterfragen. Ist das, was ich vorhabe, wirklich der richtige Weg oder stelle ich da unter Umständen, gehe ich da ein Risiko ein, dass meine ganze Existenz vielleicht sogar gefährdet? Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Und der dritte Punkt ist einfach, dass ich mir mein ganzes Umfeld anschaue. Also es ist einfach ein ganz anderes Leben dann und unterstützt mich meine Familie, mein Partner oder wer auch immer um mich herum ist. Das ist, glaube ich, das Entscheidende aus meiner Sicht.
Frau Rübking, auch an Sie ganz kurz 2, 3 Tipps.
Ja, also ich denke, dass um die zukünftigen ökologischen, sozialen, gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, braucht es zukünftig kooperative, soziale, solidarische Wirtschaftsformen, weniger Einhörner. Und dabei können wir auf das Potenzial von Frauen nicht verzichten. Das ist das. Und ich wünsche mir tatsächlich von der Politik auch für Selbstständige eine Veränderung der sozialen Versicherungssysteme für Selbstständige. Da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, ne? Rentenversicherung und so weiter und so fort. Soziale Versicherungssysteme.
Okay.
So, danke.
Schwierig, ob wir das alles heute hier unterbringen, weiß ich nicht. Herr Hechen, noch ganz kurz, haben Sie vielleicht noch ein, zwei letzte Tipps für Unternehmerinnen, Unternehmer, für Gründerinnen?
Ich greife da nochmal Herrn Olwetzki auf, beraten lassen. Es gibt so viele Tipps und Tools, aber die überlappen sich teilweise und ich sollte auf jeden Fall die individuelle Hilfe suchen. Das heißt, planen, was habe ich vor, damit in die Beratung gehen und mich aufschlauen lassen, wo finde ich die weiterführenden Angebote, weil da gibt es ganz viele.
Bevor das Kind in den Brunnen fällt. Ja, vielen, vielen Dank. Damit geht unsere Sendung dann tatsächlich auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank an meine Gäste, Antje Ripking von der Gründerinnenzentrale in Berlin, Stanislav Olwetzki vom Institut für freie Berufe in Nürnberg und Matthias Herrchen von der Industrie- und Handelskammer in Köln. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die sich hier mit Fragen per Telefon und per E-Mail an der Sendung beteiligt haben. Danke natürlich auch an Thomas Meinert und die Kolleginnen und Kollegen am Hörertelefon und die vielen, vielen anderen Menschen hier hinter den Kulissen in Produktion und Technik, ohne die ich hier als Moderator vermutlich eher so Selbstgespräche führen würde, anderthalb Stunden lang. Nächste Woche geht es im Marktplatz dann um ein Thema, das mit unserer Sendung auch zu tun hat. Da heißt es dann Imkern und Weihnachtsbasteln, das Hobby selber machen als Nebenerwerb, ist vorhin schon mal angeklungen. Kommenden Donnerstag hier der Marktplatz wieder, 8:08 im Deutschlandfunk, dann mit meinem Kollegen Armin Himmelrath am Telefon. Und nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Georg Ehring mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihm geht es dann unter anderem um die Frage, welche Länder eigentlich auf Atomkraft setzen und neue Kernkraftwerke bauen. Und das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.